Grüß Sie, mein Gast heute ist die Erzieherin Ina Gruber. Frau Gruber, was machen Sie, wenn Sie merken, dass Sie zu einem Ihrer Kids so überhaupt keinen Draht entwickeln können?
Dann bemühe ich mich umso mehr, weil ich nicht möchte, dass ein Kind das merkt, dass es nicht angenommen ist.
Eine Stunde, zwei Menschen im Gespräch auf Bayern 2. Stefan Parisius trifft
Ina Gruber, früher Systemsprengerin, heute Erzieherin.
Schön, dass Sie Zeit für uns haben. Definiere Systemsprengerin.
Ein Systemsprenger ist eine Person, die in dem System nicht funktioniert, die den Rahmen sprengt. Das heißt, nicht beschulbar ist und nicht gut unterzubringen ist oder gar nicht unterzubringen ist.
So wie Sie das als Kind waren, offensichtlich. Wann haben Sie das Wort zum ersten Mal gehört?
Als der Film ins Kino gekommen ist und ich den aus beruflichen Gründen angeschaut habe und gedacht habe, wow, das ist ja ein Film über mich.
Was für ein Film ist das?
Das ist die Systemsprengerin.
Achso, das gibt es als Film auch?
Ja, das blonde Mädchen, die eben die Rolle spielt, dass sie in der Familie nicht zurechtkommt, in Heim nicht zurechtkommt. Dann geht sie mit einem jungen Mann in den Wald, der versucht, sie da in den Griff zu kriegen und sie flippt halt immer wieder aus.
Mhm. Und da haben Sie sich sehr erkannt gefühlt, obwohl sie gar nicht gemeint war.
Es ist wirklich, bis auf das, dass bei mir noch ein paar andere Themen, krassere Themen sind, ganz viel parallel.
Aha.
Unglaublich.
Ja, also ein paar von den Themen werden wir besprechen natürlich in dieser Stunde. Gibt es da, Sie machen heute ja eben beruflich Erzieherin und gehen da viel mit schwierigen Kindern auch um und mit einfachen natürlich genauso. Gibt es da Zahlen und Statistiken, wie viele solcher Systemsprengerinnen es gibt?
Keine Ahnung, das weiß ich nicht.
Heute mehr oder weniger als in Ihrer Kindheit zum Beispiel, in den 60er Jahren, frühen 70ern?
Das kann ich wirklich nicht einschätzen, weil ich ehrlich gesagt gar nicht weiß, wie viel gab es denn zu meiner Zeit. Mhm. Ich habe mich mit Statistiken nicht auseinandergesetzt, muss ich ganz ehrlich sagen. Keine Ahnung.
Aber natürlich viel mit anderen. Ich meine, Sie waren ja da in vielen Heimen auch und in anderen Familien, wo ja auch andere waren, denen es ähnlich gegangen ist wie Ihnen, oder?
Ja, aber die waren nicht alle immer unbedingt Systemsprenger. Also es waren ja viele auch in Heimen, die trotzdem funktioniert haben und auch schulisch funktioniert haben, die nicht so krass drauf waren wie ich. Also nur weil ein Kind im Heim ist, ist es noch lang kein Systemsprenger. Es kann ja auch die Familie nicht funktionieren, aber das Kind funktioniert. Mhm. Also kann man so nicht sagen.
Kommen Sie denn bei Ihrer offenen Jugendarbeit, die Sie machen in Regen, kommen Sie da auch mit Systemsprengern zusammen heute oder kommen die gar nicht erst zu Ihnen?
Also ich habe ein paar Jugendliche, die in die Richtung gehen, aber die leben zu Hause. Also die haben Ansätze davon. Mhm. Das ist das, was mich sehr wundert, weil ein einfaches Beispiel, ich habe nicht funktioniert, ich war auch frech, ich habe mir nichts gefallen lassen, aber ich war nie so, dass ich jemanden einfach so, weil ich keine Erziehung habe, beschimpft habe zum Beispiel mit den übelsten Wörtern. Die kriege ich ganz oft zu hören von Kindern, die in Familien leben, die das System in dem Sinne nicht sprengen, aber mich sehr schockieren in der Art und Weise, wo ich mir denke, da war ich ja direkt ein Engel.
Würden Sie denn heute als Erzieherin mit sich selbst als 12-jähriges Mädchen zurechtkommen?
Ich glaube schon.
Was würden Sie vielleicht besser machen als die Erzieher, mit denen Sie es damals zu tun hatten?
Es ist eine ganz schwierige Sache. Es gibt viele Erzieher, das ist der Beruf. Und es gibt wenige Erzieher, da ist es eine Berufung. Und wer meine Lebenslinien gesehen hat, sieht auch Henk, einen holländischen Sozialpädagogen, der sich sehr um mich angenommen hat. Und ich habe das sehr wohl gemerkt und ein sehr inniges Verhältnis zu ihm aufgebaut. Was sehr ungewöhnlich war, weil er auch ein Mann war und ich mit Männern eher negative Erfahrungen hatte und da nicht leicht zugänglich war.
Ja, und das ist ein bisschen Ihr Vorbild dann auch geworden?
Ja, schon auch, aber ich glaube, ich bin von Kind an, obwohl ich ein Systemsprenger war, immer sehr sozial gewesen. Das heißt nicht, dass ich immer brav war. Wenn mir was gegen den Strich gegangen ist, bin ich komplett ausgeflippt, dann gab es auch richtig Kloppe, wie man bei uns in Berlin früher gesagt hat, oder Driesch, wie man in Bayern sagt. Aber ich habe schon einen bestimmten sozialen Aspekt immer gehabt. Also immer, wenn ich gesehen habe, jemand braucht Hilfe, habe ich das von mir aus auch genutzt und geholfen.
Mhm. Also auch in der schwierigen Zeit. Sie sind auch nicht nur Erzieherin, sondern auch Anti-Aggressivitätstrainerin.
Ja, sehr schön, genau. Obwohl ich sehr viele Aggressionen habe, aber...
Also das wollte ich fragen, Sie gelten dabei aber selber ja als total impulsiv und leidenschaftlich, oder?
Ja, ich kann auch sehr aggressiv werden. Aber das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Da geht es eben erstmal darum, wie gehe ich damit um. Und das heißt auch Anti-Aggressions- und Coolness-Trainerin. Und bei Coolness-Trainerin geht es viel um Mobbing. Und das ist ja ein sehr krasses Thema in unserer Gesellschaft. Ich denke, das ist wesentlich mehr, als ich Kind war.
Mhm. Wenn Sie so impulsiv sind, so leidenschaftlich, worüber haben Sie sich zuletzt so richtig aufgeregt?
Also die schlimmste Aufregung war tatsächlich mit einem Kollegen, der mich sozusagen vorgeladen hat, weil er meinte, ich habe meine Kompetenz überschritten. Ich will jetzt nicht sagen, wo der arbeitet, weil wir leben im Bayerischen Wald und dann wird es schwierig. Mhm. Und da habe ich mich aufgeregt und bis heute nicht beruhigt.
Und das ist dann so ein richtiger Rotlauf?
Ja, also da muss ich mich beherrschen. Das wäre so ein Moment, wo ich jemand, ich sage es jetzt, tut mir leid, wenn ich das so salopp sage, in die Fresse hauen möchte.
Mhm. Sie kriegen
also, wenn ich mich ungerecht behandelt fühle. Das war ganz eine schlimme Situation, wo ich mich richtig, richtig ungerecht behandelt gefühlt habe. Und damit kann ich sehr schlecht umgehen.
Aber
sehr schlecht.
Na gut, aber Sie haben ja gelernt, wie Sie dann damit umgehen, wenn Sie dieses diese Ausbildung zur Anti... Nicht?
Ja, ja. Ja, natürlich. Ich habe da ein Gespräch gehabt, ich bin drin gesessen wie ein bockiges Kind. Mhm. Inhaltlich war ich professionell, dass mir keiner was ankennen hat, weil ich eben professionell bin. Aber... In meinem Verhaltensmuster war ich wie ein bockiges Kind in dem Gespräch. Ganz schlimm.
1:1 der Talk auf Bayern 2 heute mit Ina Gruber, über die es übrigens auch einen Lebenslinienfilm gibt, zu sehen nach wie vor in der ARD-Mediathek. Jahrgang 1966 aus Berlin, einem besonderen Teil von Berlin.
Kreuzberg.
Kreuzberg eben nicht heute, sondern 60er Jahre Kreuzberg. Also heute ist das, glaube ich, alles ganz anders.
Ja.
Wie alt waren Sie, als Ihre Eltern sich getrennt haben und Ihr persischer Vater gegangen ist?
Also meine Mutter war nicht mit dem Mann verheiratet. Sie hatte schon 5 Kinder. Ich bin das 6. Kind und auch ein uneheliches Kind.
Und wie alt waren Sie, als der Vater dann gegangen ist?
Ich habe den nie gesehen.
Also okay, als Sie zur Welt kamen, war er schon weg.
Kurze Zeit später, ja. Mhm. Die hat ja ein Vierteljahr nach mir, ist ja schon mein Bruder, der Gruber heißt, gekommen. Also das war dann ihr vorletzter Ehemann.
Das war ihr Stiefvater dann?
Ja.
Den sie dann gefunden hat? Und hat insgesamt noch viele weitere Kinder. Wie viele Kinder war die insgesamt?
Nee, nach mir sind noch 3 gekommen. Also wir waren 9, aber wir waren nie 9 zu Hause.
Mhm. Aber
weil sie hatte die ersten Kinder schon zurückgelassen. Meine Mutter kam aus Nordrhein-Westfalen und hat da die ersten Kinder zurückgelassen und kam eigentlich nur mit 2 Kindern.
Wie war der Lebensplan dann der Familie mit dem Stiefvater und ihrer Mutter?
Keine Ahnung, ob es einen Lebensplan gab. Also es war auf jeden Fall katastrophale Zustände.
Im Sinne von?
Meine Mutter konnte mit Geld nicht umgehen. Es gab oft ab den 15. nichts mehr zu essen oder sehr, sehr wenig. Wir haben ganz oft Hundefutter gegessen, so Frolix uns irgendwie mit Wasser oder trocken oder irgendwie. Wir haben irgendwann angefangen zu stehlen vor lauter Hunger, damit wir was zu essen haben. Es gab viel Gewalt. Es gab nur Partys, als wir kleiner waren. Es waren
Partys von den Eltern?
Ja, ja. Wir waren ja klein. Ja. Und dann sind auch die Leute ins Kinderzimmer gekommen. Es gab Übergriffe. Es wurden sehr viel Alkohol und Drogen konsumiert. So hat es ausgesehen.
Was haben denn die Eltern oder was hat denn der Stiefvater gearbeitet?
Der hat, als er mit meiner Mutter zusammengekommen ist, auf dem Bau gearbeitet. Aber da meine Mutter im Nachtleben gearbeitet hat und sehr unzuverlässig war und dann oft nicht nach Hause gekommen ist, hat er irgendwann zu arbeiten aufgehört, um sich um die Kinder zu kümmern.
Mhm. Im Nachtleben gearbeitet.
Ja, man nannte das damals Animierdame.
Aha.
Also die hat in der Kneipe gearbeitet, war sehr aufgetakelt. Ich habe immer gedacht, so als Kind, dass sie ein Clown ist, weil sie immer diese blauen Augenbrauen, wie man die in den 70er Jahren eben hatte, so diese, nicht Augenbrauen.
Lidschatten, ja.
Genau, so ganz krass. Und hat sich immer mordsexy angezogen und ist halt dann in Kneipen, also hat so in der Kneipe gearbeitet und musste halt da die Männer aufreißen, damit die ihren Sekt spendieren, damit der Wirt Umsatz macht. Mhm. Das nannte man Animierdame.
Wenn es da so viel Gewalt gab von den Eltern und ja auch so, auch wenn nie alle
von dem Vater, meine Mutter hat nie Gewalt ausgeübt.
Von dem Vater? Dadurch auch dann viel Solidarität unter den Geschwistern?
Ja, also ich war ja dann sozusagen die Zweitälteste, weil es war nur mein Bruder Ralf da und dann ich und die drei Jüngsten. Und ja, wir haben uns natürlich schon zusammengehalten, sehr sogar, aber später hat mein Stiefvater das auch sehr gut immer gemacht, dass er immer gesagt hat, redet nicht mit eurer Schwester, die hat euch gar nichts zu sagen, das ist nur eure Stiefschwester und so weiter. Also der hat auch da sehr viel für Spaltung gesorgt. Mhm. Also gerade zwischen mir und meinem Bruder, der nach mir kam, der leider schon 1996 verstorben ist.
Mhm. Gab es irgendwelche Fluchtpunkte? Sichere Häfen, Anlaufstellen in der Nachbarschaft, in der Familie?
Ach so, ja, es gab eine Nachbarin, die immer neben uns gewohnt hat. Die hatte gleich Kinder sozusagen. Die hatte einen Sohn, der so alt wie mein Bruder war, eine Tochter, die so alt wie ich war, eine Tochter, die so alt wie mein Bruder Stefan war und eine kleine Tochter, die so alt wie meine kleine Schwester Eva war. Und die wohnten neben uns und da bin ich schon immer wieder mal hingegangen. Aber das war jetzt kein Fluchtpunkt für Übernachtung oder so, weil ich wurde natürlich immer wieder auch abgeholt. Aber da habe ich mich auch oft ausgeheult. Zumindest bis in dem Alter, bis ich einfach angefangen habe, wegzulaufen.
Wohin weggelaufen?
Ja, einfach weg. Erstmal einfach nur weg. Bin dann mit der U-Bahn gefahren, habe mich rumgetrieben, bin zum Beispiel zur Polizei gegangen, habe gesagt, ich will ins Heim.
Mhm. So. Was hat die Polizei gesagt?
Geh nach Hause, weil du wirst schon so ungezogen sein, dann musst du es zu Hause aushalten.
Ja, das hat ja super geklappt.
Ja, aber irgendwann war ja auch das Jugendamt involviert, weil
wie
wenn
sind
du...
Wie sind die auf die Familie aufmerksam geworden?
Also als erstes durch meinen Bruder, wir sind ja misshandelt worden und die Misshandlungen waren auch, sagen wir mal, nicht im Gesicht, aber sonst körperlich sehr ersichtlich. Und eines Tages hat sich mein Bruder eigentlich eher durch eine Rangelei wehgetan und war im Gesicht auch grün und blau. Und dann hat die Schule gehandelt und dann kam der als erstes ins Heim und hat uns am Anfang auch noch besucht und hat uns immer erzählt, wie toll es im Heim ist. Es gibt keine Haue mehr und es gibt was zu essen. Immer gibt es Essen. Und da war ich natürlich angefixt, dass ich da auch hin will.
Mhm.
Dann habe ich meine Geschwister an die Hand genommen. Ja, und später bin ich halt dann immer wieder weggelaufen.
Ja. Und mit Schule war auch nicht so toll.
Genau, ich bin sehr wenig in die Schule gegangen. Eigentlich fast gar nicht. Also ich kann mich zum Beispiel an keine Einschulung erinnern. Meine Mutter sagt, aber ich bin eingeschult worden. Im Heim war es so, dass ich da auch nicht funktioniert habe. Ich musste dann bis nach Kreuzberg in eine Heimschule, weil keine Schule mich behalten hatte. Ich bin immer von den Schulen geflogen.
Mhm. Können Sie noch zusammenkramen, wie damals Ihre Gefühle den Eltern, speziell auch der Mutter gegenüber war, wo Sie ja gerade gesagt haben, naja, die war einfach nur überfordert und nie gewalttätig?
Naja, also es ist egal, auch wenn Kinder Gewalt haben oder unglücklich sind, die lieben immer ihre Eltern, weil sie kennen ja nichts anderes. Also ich habe das nicht in Frage gestellt oder mich hingestellt und gesagt, ich hasse meine Mutter oder so. Ich wusste natürlich auch nicht, was Verantwortung bedeutet, wenn man ein Kind hat oder so, dass eine Mutter eigentlich schützen muss oder so. So, ich bin in dem System gewesen und habe nichts anderes gekannt und dachte, das ist normal. Bei uns sind ja Sachen passiert, zum Beispiel, ich musste immer hinter der Wohnzimmertür stehen und dann musste ich auf der Stelle hopsen, also hoch und runter springen, so wie wenn man Springseil springt, stundenlang.
Warum?
Ich habe ganz, ganz viel später meinen Stiefvater mal gefragt, sag mal, du bist denn nicht ganz sauber, warum habe ich denn das immer durchmissen? Dann hat er gesagt, ja, weil du warst so aggressiv und dann hast du dich wenigstens beruhigt, dann warst du erschöpft. Und ich dachte, alles klar, auch eine Methode.
Puh. Aber den konnten Sie dann richtig hassen?
Nee.
Auch nicht?
Also ich hatte einmal eine Phase mit Ende 20, wo ich sehr wütend auf meine Mutter war. Ich bin ja mit 20, kurz vor meinem 21. selber Mutter geworden und habe einfach viele Sachen erkannt, die wichtig sind, viele auch nicht, davon mal abgesehen. Aber habe dann gemerkt, dass meine Mutter schon in Bayern, sag mal, seilassert ist. Also, dass sie halt ja, sich nicht gekümmert hat, wie sie sich
hätte. Seilassert, das ist schön. Seilassert.
Meistens seilassert. Also, kommt von sein lassen,
ja, ja.
Also sich nicht kümmern. Mhm. Und mein Stiefvater habe ich schon vielleicht mal eine kurze Phase, ich glaube nicht, ich glaube, ich bin kein Mensch, der hasst. Ich bin ein Mensch, der sehr viel Wut hat. Mhm. Ich war sehr wütend auf ihn, aber das hat mich nicht so beeinflusst, dass das mich aufgefressen hätte oder so. Das ist nicht mein Thema. Ich versuche, also ich bin grundsätzlich ein sehr fröhlicher Mensch und versuche auch mit Fröhlichkeit durchs Leben zu gehen und nicht mit Sachen, die nicht gut laufen oder so.
Zu Gast bei Stefan Parisius.
Ina Gruber, letzte Chance, Bayerischer Wald.
Wie sind Sie da angekommen als Zwölfjährige 1979?
Es war am 5. April 1979, es hat vorher einen Schneesturm gegeben. Ich hatte ein Sommermäntelchen und Halbschuhe an und kam in den Bayerischen Wald mit einem Sozialpädagogen in einem VW-Bus. Wir haben sehr viel gesungen unterwegs. Man hat mir versucht, es schmackhaft zu machen. Ich habe aber im Jugendamt gelauscht und die haben gesagt, so, das ist jetzt die letzte Chance. Sie wissen eh nimmer, wohin mit mir. Das haben wir probiert und das haben wir probiert. Nichts hat geklappt und wenn sie da nicht bleibt, kommt sie ins geschlossene Heim. Mhm. Damals gab es geschlossene Heime, da wurde man halt dann einfach ruhig gestellt. Ich denke, ich hatte bestimmt sowas wie ADHS, weil ich war sehr zappelig. Ich war ja auch zwischendurch mal in der Kinderpsychiatrie, wo ich immer fixiert wurde, weil ich so gezappelt habe, dass die meine Gehirnströme gar nicht messen konnten. Mhm. Und so wusste ich, ein geschlossenes Heim ist ganz, ganz was Schreckliches. Ich muss also, wo immer ich hinkomme, durchhalten.
Und die Überschrift war einfach so weit wie möglich einfach weg von der Familie.
Milieuwechsel nannte man das, genau. Es muss sein, weil das hin und her und immer wieder wurde ich auch zurückgeholt oder ich wollte dann auch natürlich immer wieder nach Hause, weil, wie gesagt, man liebt ja seine Familie. Und das sollte der Milieuwechsel sein.
Aber musste man Ihnen das dann überhaupt schmackhaft machen? Weil wenn Sie schon auf der Polizei waren vorher und gesagt haben, bitte schön, behaltet mich da.
Natürlich musste man mir das schmackhaft machen, weil kein Kind will so weit weggehen, dass es die Mama nicht sehen kann. Und ich hatte auch nicht so das Bewusstsein dafür, was die Konsequenz ist, dass ich meine Geschwister nicht mehr sehen kann, dass ich weg von der Familie bin. Ich wollte natürlich weg, aber das ist ein anderes Wegwollen. Das ist, ich will nicht in dem Leben, wie es ist, aber ich will meine Familie haben. Das ist eben auch dieses Verrückte irgendwie.
Und ich meine, das mit dem Milieuwechsel bezieht sich in dem Fall ja nicht nur auf die Familie, sondern auf so, also von Berlin, Kreuzberg, ja. Auf dem Bauern, wo ein richtiger Hof?
Nee, eben nicht. Das war genau der Trugschluss. Also erstmal muss man sagen, weg von sexuellem Missbrauch, weg von Drogen, weg von Gewalt, in ein Haus ohne Strom, mitten im Bayerischen Wald.
Ohne Strom?
Ohne Strom. Und das Schlimme war, schmackhaft wurde es mir gemacht, da kommt jetzt eine kleine Dummheit von mir dazu, da stand in dem Brief, den die Pflegeeltern geschrieben haben, sie suchen eine Pflegetochter und sie leben in einem Bauernhaus. Und ich wusste nicht, dass ein Bauernhaus nichts mit Bauernhof zu tun hat. Mhm. Ich war sehr verrückt nach Tiere. So, ich habe immer so Hunde, Pferde, Katzen Postkarten gehabt, die ich immer geklaut habe und gesammelt habe und mich gefreut habe über die Tiere. Und habe mir immer gedacht, da komme ich jetzt auf einen Bauernhof, weil ich im Bauernhaus gelesen hatte. Dem war leider nicht so. Die hatten zwar eine Katze oder sogar Katzen, und Hühner und Enten.
Aber am Ende sind Sie trotzdem gut da angekommen. Was waren das für Menschen, die Sie da als Pflegekind aufgenommen haben?
Also meine Pflegeeltern waren schon in Anführungszeichen sehr alt. Es ist sehr lustig, weil ich jetzt in dem Alter bin, aber das kann man nicht vergleichen mit vor 40, 50 Jahren. Mhm. Wie alt bin ich? Über 40 Jahren kann man nicht vergleichen. Mein Pflegevater war 60 und meine Pflegemutter 59. Mhm. Die waren sozusagen so eine Art Aussteiger. Die hatten ein paar Jahre in Kanada gelebt, wo sie ausgewandert sind, kamen zurück, hatten nur 4 Söhne, konnten mit Mädchen erstmal eigentlich relativ wenig anfangen, hatten die Vorstellung, sie tun was Gutes, sie kriegen Geld dafür. Es gab sehr viel Geld für mich, weil dieser schwer erziehbaren Status hat richtig Kohle gebracht. Und Berlin hat einfach sehr gut bezahlt, weil die ja nicht mehr wussten, wohin. Jedes Heim ist noch teurer, also geben wir den Pflegeeltern richtig Kohle, damit die das durchhalten.
Okay.
Und die hatten 4 eigene Söhne und die Vorstellung, sie kriegen dann so ein Mädel und die mag dann so im Garten mithelfen und kochen und tralala. Naja, da haben
das
sie sich dann.
Wollte ich gerade sagen, das waren jetzt sie nicht so ganz genau, glaube ich. Ein bisschen getäuscht.
Aber, ein bisschen haben sie sich getäuscht.
Aber könnten Sie sagen, was es dann am Ende war, dass sie, ich sag mal in Anführungszeichen, gerettet hat? Also, weil irgendwie sind sie da ja dann doch so angekommen,
also, dass. Ja, es ist die Natur. Definitiv, es ist die Natur. Deswegen diese Parallelen auch zu dem Film Systemsprenger, das ist für mich so der Hammer gewesen. Ich habe mich sehr lange damit auseinandergesetzt, denn auch bei meinen Pflegeeltern lief es nicht besonders gut. Ich habe mich sehr, sehr gut mit meinem Pflegevater verstanden und das hat mir das möglich gemacht, das auszuhalten. Ich habe nach einer Weile auch ein gutes Umfeld gehabt. Ich hatte dann eine Art Firmenpatin bekommen, habe mich taufen lassen, weil ich ja natürlich das wollte, was die anderen Kinder haben. Und die waren immer zum Beispiel im Mai in der Maiandacht. Also ich bin da praktisch so in die Gesellschaft, die halt in diesem Dorf war, wo die Kinder waren, angekommen.
Wobei, so leicht wird man ja von Niederbayern auch nicht ins Herz geschlossen.
Nee, das war auch nicht so leicht. Und es gab zum Beispiel auch ganz krasse rassistische Vorfälle, dass die mich mit Steinen beworfen haben, dass die Steine in unser Haus geschmissen haben, dass die da reingeschossen haben. Das muss man sich mal vorstellen, 1981 oder so war das. Da gab es einen Neonazi, das war sie heute. Damals habe ich das alles nicht verstanden, weil mein Vater Ausländer ist. Stand plötzlich in der Bushaltestelle Ausländer raus und die haben sowas gemacht. Da gab es einen Anführer, der die Jugendlichen halt, die manche auch meine Freunde waren, was ich erst vor ein paar Jahren mal geklärt habe, wo mir einer gesagt hat, ja, ich war da auch dabei. Da habe ich bitterlich geweint und gesagt, was? Aber wir sind doch Freunde. Ja, die haben das nicht gewusst, dass die da manipuliert worden sind dementsprechend.
Wie ging denn dann der Kontakt mit Berlin weiter? Wo
also es
hieß,
war erst
raus
mal,
aus der Familie, es ist Milieuwechsel und so?
Ja, ich hatte erstmal keine Chance. Erstens mal hatten meine Eltern noch kein Telefon zu der Zeit. Die hatten erst später Telefon. Ich hatte dann erstmal, ich glaube, anderthalb Jahre gar keinen Kontakt und dann gab es wieder Kontakt. Also erstmal telefonisch und dann bin ich halt auch immer einmal im Jahr nach Berlin gefahren, meistens zu Weihnachten.
Und irgendwann hat dann Ihr Vater aus dem Iran sich plötzlich gemeldet?
Ja, mit 18. Als ich 18 war, hat er bei meinen Pflegeeltern angerufen.
Die hatten dann Telefon?
Meine Pflegeeltern hatten Telefon. Meine Mutter hatte kein Telefon in Berlin. Aber die hatte dann, ich weiß es nicht, 79, vielleicht 82 oder 81 hatte sie Telefon.
So, und dann hat also plötzlich ihr Vater aus dem Iran angerufen. Und?
Und hat gesagt, deine Mutter ist ein Schwein. Der war sauer, weil er wollte mich immer mitnehmen, weil für Iraner, die sind ja Moslems, ist es ganz klar, das Kind gehört zu den Eltern, also zum Papa. Und meine Mutter hat es halt nicht zugelassen, als ich ein Säugling war. Und dann ist er halt da irgendwann abgedampft, weil sie hat immer gesagt, ich lass dich von der Polizei abholen.
Und der hat sie dann irgendwie aufgetrieben bei den Pflegeeltern?
Der hat alle Mittel und Wege in Bewegung gesetzt, mich zu finden, genau.
Okay.
Dann haben wir ein paar Jahre, vielleicht anderthalb Jahre oder so geschrieben. Und dann ist der Kontakt wieder abgebrochen. Es gab ja auch Iran-Irak-Krieg und viele Schwierigkeiten und dann war der Kontakt weg.
Wie würden Sie erklären, dass Sie dann ausgerechnet Erzieherin werden wollten? Was hat das mit Ihrer eigenen Geschichte zu tun?
Ich kann Ihnen das nicht erklären. Es ist ganz klar, man sagt, es gibt keine Zufälle. Es ist ganz einfach, warum bin ich in die soziale Richtung gegangen? Ich wusste gar nicht, was ich machen soll. Ich habe ein Praktikum als Hotelfachfrau gemacht. Das fand ich dann nicht so prickelnd. Und dann war es so, ich war so unfertig und so, also in einer Richtung sehr raffiniert und durchtrieben und in der anderen so naiv und hilflos. Und ich war aber 18 Jahre alt und das Pflegeverhältnis sollte beendet werden. Und das Jugendamt hat dann gesagt, naja, wenn ich eine Ausbildung mache, verdiene ich ja sozusagen Geld und dann kriegen meine Pflegeeltern kein Geld mehr. Meine Pflegeeltern haben gesagt, wenn wir kein Pflegegeld mehr kriegen, dann musst du ausziehen. Und ich war überhaupt noch nicht bereit dazu. Und dann habe ich geguckt, was kann ich denn für eine Ausbildung machen, wo man Schule macht. Und dann bin ich auf die Fachschule für Kinderpflege gegangen.
Und so, ja gut, so kommt eins zum anderen.
Genau.
Aber am Ende denke ich mal schon, dass das ja irgendwas mit Ihnen und Ihren eigenen Erfahrungen zu tun hat, dass Sie dann gesagt haben, ah, jetzt will ich es vielleicht besser machen als...
Nee.
Gut, dann habe ich mich halt getäuscht.
Ja, tut mir leid.
Einverstanden. 1-0 für Sie oder weiß ich wie viel zu 0.
1-1. Der Talk auf Bayern 2. Stefan Parisius im Gespräch mit...
Ina Gruber. Mit über 50 allein nach Teheran.
Dabei war ja der Kontakt zu ihrem leiblichen Vater wieder eingeschlafen.
Ja, ja, schon lang.
Schon lang.
Also vielleicht mit 18 bis 19 oder knapp 20 und 30 Jahre gar keinen Kontakt.
Ja, genau. Und was hat dann den Ausschlag gegeben zu sagen, ah, jetzt fahre ich nach Teheran und suche ihn?
Vielleicht, weil ich 50 Jahre alt geworden bin und mir gedacht habe, ich muss jetzt endlich das machen. Es hatte auch damit zu tun, dass ich mit unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen gearbeitet habe. Mhm. Ich habe ja im Jugendtreff in Bodenmeiß nur 20 Stunden gehabt und die anderen 20 habe ich dann mit unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen gearbeitet. Da waren viele aus Afghanistan, die aber Afghanistan nie gesehen haben, sondern manche waren im Iran geboren oder eben als kleine Kinder schon in den Iran gekommen. Mhm. Und dadurch war natürlich die Auseinandersetzung noch mal viel mehr da. Und dann habe ich gesagt, so, und jetzt, wenn nicht jetzt, wann dann? Jetzt packen wir es.
Jetzt packen wir es, aber sportlich, oder? Also, ich meine, ohne Sprache, ohne, Sie hatten ja eigentlich überhaupt nichts.
Nee, ich hatte eine Berufsadresse.
Die 30 Jahre oder die 20 Jahre alt war?
Ja.
So? Ja, super.
30 Jahre alt war. Mhm. Und ich hatte noch was. Ich hatte einen Flüchtling, der gesagt hat, du pass auf, du machst es jetzt. Und meine Mama und mein Bruder holen dich ab und die helfen dir, den Papa zu suchen. Und ich habe da zwar nicht ganz fest dran geglaubt und gedacht, naja, habe mich also trotzdem erkundigt, was muss man machen, was darf man nicht machen und bin dann in den Iran geflogen.
Und haben
gesucht.
Und haben gesucht. So, was wussten Sie? Sie wussten eine Straße?
Ich wusste eine Straße, die sehr, sehr groß ist. Eine Geschäftsstraße, wo Geschäfte an Geschäfte, Teppichgeschäfte, Möbelgeschäfte, Tralala-Geschäfte, weiß ich nicht. Und da bin ich langgelaufen. Und der Bruder von meinem sozusagen Klient damals, vom Davut, der Bruder, ist immer in die Geschäfte rein und hat gefragt, gibt's hier einen Saidi? Gibt's hier einen Saidi? Wisst ihr was von einem Saidi? Mhm. Und die wollten dann eigentlich nimmer. Die hatten schon die Nase voll und ich habe gesagt, nein, ich weiß es, wir sind jetzt wirklich kurz davor. Und so war es dann auch.
Und es war dann ein Möbelgeschäft?
Das war ein Möbelgeschäft, was ganz krasserweise eigentlich zu ist, weil das geschlossen ist und nur an diesem Tag, wirklich nur an diesem Tag offen war, weil die Sekretärin da etwas zu tun hatte. Dieses Geschäft ist ein ganz langer Raum, der mit Jalousien geschlossen ist und die wollte dann nach Hause gehen und die Jalousien haben geklemmt. Und dann hat ihr Chef, der mein Bruder ist, gesagt, nee, bleib mal noch da. Und dann bin ich da reingeschneit.
Unfassbar, was für Zufälle
es
gibt.
Ja, es ist unfassbar. Diese Bremsen, die Jahre vorher waren, warum es einfach nicht geklappt hat, wo immer wieder was dazwischen gekommen ist. Hm. Und auf einmal ist wie, wenn so eine Tür aufgeht und alles klappt und alles klappt.
Und dann schickt die Sekretärin Sie also zu der Adresse, wo...
Nee, die ist mitgefahren. Das war echt eine schwierige Sache, weil die dachte erst, wir sind irgendwelche Verbrecher oder Erbschleicher. Weil ich wusste ja zu dem Zeitpunkt nicht, dass mein Papa schon verstorben war.
Ja, ja.
Und sie hat irgendwie gedacht, also ich kenne die Familie, ich arbeite hier schon viele Jahre, die haben keine Schwester in Deutschland. Die erzählt irgendeinen Mist, hat den Bruder angerufen, die haben dann so untereinander sich abgesprochen und haben dann mit ihrer Mutter gesprochen und haben gesagt, sag mal, weißt du irgendwas, hatte unser Vater ein Kind in Deutschland? Und dann hat die Mutter, Gott sei Dank, die hätte auch sagen können, nö, dann wäre das vorbei gewesen. Aber die hat gesagt, ja, und dann haben die sofort angerufen und ich soll kommen.
So, da wussten Sie das alles ja noch nicht, eben auch, dass Ihr Vater tot war schon. So, wie steht man dann da vor der Tür und klingelt?
Ja, sehr aufgeregt. Also ich habe ja in dem Laden schon die ganze Zeit weinen müssen. Es kam aus mir raus wie... Ach, wie ein Vulkan, weil das können sich Leute, die keinen Elternteil vermissen, nicht vorstellen, was man da entbehrt, dass man keinen Vater hat. Und ich war sehr aufgeregt und wusste natürlich gar nicht, was mich erwartet. Überhaupt nicht. Sie
sind gut aufgenommen worden, aber trotzdem, dann kam eben die Botschaft, vor 3 Jahren ist er gestorben.
Ja, da habe ich nochmal sehr, sehr bitterlich geweint. Mein Bruder hat dann knallhart gesagt, ja, so ungefähr auf Bayerisch würde man sagen, scheiß dich nicht, oh. So, wie, du hast ja jetzt uns, du brauchst gar nicht heulen. So.
Wie groß ist denn die Familie dann in Teheran?
Also ich habe 3 Brüder und eine Schwester.
Mhm. Und zu denen nach wie vor auch Kontakt und das ist geblieben von Ihrer Suche nach den Wurzeln?
Ja, ja.
Wie intensiv ist das bis heute?
Also von der Emotion ist es sehr intensiv, aber wir hören uns jetzt nicht andauernd oder so, mal alle 2 Monate oder so. Wie gesagt, ich bin voll berufstätig, ich habe Pflegekinder, Pflegeenkel, ich habe wenig Zeit. Ich spiele mit dem Gedanken, vielleicht dieses Jahr nach Kanada zu reisen und die zu besuchen. Gott sei Dank wohnen die nur ein Bruder noch im Iran und jetzt durch Israel ist mir der Iran zu heikel, weil die sind ja schon ein bisschen verrückt. Mhm. Aber vielleicht geht's nach Kanada dieses Jahr, mal schauen, wie ich das hinkriege, und dann würde ich mich sehr freuen, meine Geschwister zu besuchen.
Und was Sie da gesehen haben, erlebt haben, hat Sie sicher auch weiter dazu geführt und weiter motiviert, in der Flüchtlingshilfe ganz aktiv zu bleiben, oder?
Nee, ich glaube, das eine hat mit dem anderen gar nichts zu tun. Die Flüchtlingshilfe ist mir einfach wichtig, weil ich als Kind Ausgrenzung erfahren habe, erst als Preisenkind, also erstmal in Berlin sowieso, ihr seid ja die Asozialen alle. Dann in Bayern als Preis, das klang da schon, dann das Neonazimäßige, dass du Kanacke bist und Ausländer raus. Und also für mich ist natürlich Sprache ein sehr interessantes Medium und zu sehen, wie Menschen ausgegrenzt werden durch Sprache. Deswegen, das ist mir ganz ein wichtiges Thema, Integration. Das hat, glaube ich, gar nichts damit zu tun, sondern also nicht mit der Familie oder so, sondern mit dem, was sie erleben haben müssen. Mhm. Die kann das einfach nachvollziehen, viel besser.
Mhm. Und auch ja, damit umgehen möglicherweise, wenn Sie die Chance dazu haben. Wie ist es in Ihrem Revier da in Regen? Werden da speziell jugendliche Geflüchtete überhaupt erreicht von Angeboten wie dem Jugendtreff oder kommen die gar nicht?
Ich habe viele geflüchtete Jugendliche da, ja. Gerade in Regen, also bei uns in dem Landkreis Regen gibt es Flüchtlinge, aber in Regen gibt es viele Flüchtlinge. Also selbst in der Grundschule sind wir schon bei 45% Anteil. Mhm. Und da passiert natürlich viel und da ist sehr viel zu tun. Sehr viel.
1:1 der Talk in Bayern 2 mit Ina Gruber. Heute, die nicht nur beruflich Erzieherin ist, sondern Sie haben es gerade schon angedeutet, Sie haben auch Pflegekinder in Ihre Familie aufgenommen. Einfach, um was zurückzugeben.
Also, ich habe ein Pflegeenkelkind. Ich hatte 2014 angefangen mit Deutschunterricht für Flüchtlinge und hatte da einen sehr guten Flüchtling, einen jungen Mann. Und der hat geheiratet, ist dann verstorben. Und mein Mann und ich haben uns um die Frau gekümmert und sind Oma und Opa von diesem kleinen Sohn, der da hinterblieben ist, und kümmern uns auch um die Mama. Davut ist mein Pflegesohn, aber ich habe ihn nicht in die Familie aufgenommen, in dem Sinne, dass er bei mir gewohnt hat, weil er schon alt genug war und flügge war. Aber ich habe ihn immer unterstützt und bis heute. Und auch der ist inzwischen Papa und da bin ich auch sozusagen Oma. Da geht es nicht darum, um was zurückzugeben, sondern, wie gesagt, ich habe am Anfang schon gesagt, dass ich sehr sozial bin und wenn jemand Hilfe braucht und irgendwie bei mir andockt, dann helfe ich immer. Und ich helfe sehr vielen Flüchtlingen und ich habe viele Flüchtlinge auch, die immer wieder meine Hilfe in Anspruch nehmen, kommen, anrufen, wenn irgendwas ist. Es müssen nicht immer schlimme Sachen sein oder so, einfach um Hilfestellung zu geben.
Mhm. Ja, und eben auch in dem offenen Treff, den Sie da eben haben, betreuen jetzt in Regen. Vorher waren es lange, lange in Bodenmais, 20 Jahre. Lang, jetzt in Regen als Erzieherin. Wie kam es zu dem Wechsel?
Es ist kein Wechsel, ich bin immer noch im Bodenmais, aber in Regen ist einfach sehr viel mehr zu tun, sehr viel mehr Stress, weil eben viel schwierigere Jugendliche da sind und eben sehr, sehr viele Geflüchtete. Und in Bodenmais habe ich einfach die Leitung abgegeben und bin nur noch einmal in der Woche am Nachmittag da.
Ah ja. Und wie reagieren Ihre Kids im Jugendtreff, wenn sie von ihrer Vergangenheit erfahren? Ist das ein Türöffner oder reden sie da gar nicht drüber? Das ist aber
also
bekannt.
Ich glaube, die wissen das nicht. Das ist ganz lustig. Einer kam und hat gesagt, ey, ich habe Film gesehen. Sag ich, hallo? Red mal gescheit. Was hast du für einen Film gesehen? Ja, dein Film. Ich sag, was hast du gesehen? Drogen. So, das ist toll. Ich habe Drogen genommen oder ich habe Drogen verkauft. Was hast du gesehen von Drogen? So, weiß nicht. Also es ist nicht das Thema meiner Vergangenheit. Wenn mich Jugendliche was fragen, gebe ich immer ordentliche, direkte Antworten. Ich mache kein Geheimnis draus. Ich rede mit denen natürlich auch über meine nicht gute Vergangenheit, über Diebstahl, über Sachen, die ich gemacht habe, die nicht so toll waren oder so. Aber jetzt nicht in dem, dass ich denen das erzähle, sondern wenn ich einfach merke, ich habe einen Junge, der kommt an und hat 10 Päckchen Kaugummi. Ich schaue den an und weiß, die hat er geklaut. Dann versuche ich, wenn es passt, ein Gespräch mit ihm zu führen und sage, du pass auf, ich verstehe dich. Und dann versuche ich rauszufinden, klaut er, wie bei mir das angefangen hat, weil er einfach kein Geld hat und es aber haben will und braucht oder irgendwie so. Oder ist es ein Kick oder ist es ein Sport? Und versuche halt mit ihm auch über Konsequenzen zu sprechen. Und wenn ich merke, das passt, dann sage ich halt auch, du, ich kenne es, ich habe das auch gemacht, so und so und so. Also ich
halte, dann schon ein Türöffner wahrscheinlich irgendwie, oder?
Ja, wenn es, wie gesagt, dazu passt. Ich meine, bei sexuellem Missbrauch, wenn ich merke, da ist ein Mädchen, dann kann ich sagen, du, ich verstehe dich, ich kenne das Thema. Das ist bei mir auch gewesen oder so. Das ist nicht immer. Also das kann mal ein Türöffner sein, um zu, damit das Kind merkt, die versteht mich wirklich. Das ist jetzt nicht hier irgendwie so, naja, die redet jetzt mal, wie manche Leute halt so reden, hat gar keine Ahnung. So. Aber grundsätzlich ist es nicht so, dass ich mich hinstelle und sage, ja, ich bin so. Was ich schon mache, und das ist das Wichtigste für mich, wenn meine Flüchtlinge immer ihren Glauben vor sich hertragen, dann sage ich immer, brauchst mir gar nichts erzählen, mein Papa ist auch Muslim. Das benutze ich, obwohl ich ja meinen Papa nie kennengelernt habe, aber ich bin einigermaßen fit, so ein bisschen, für die Anfänge im Koran und diskutiere immer sehr heftig mit den Jugendlichen.
Und können da mithalten offensichtlich auch.
Da geht es zum Beispiel darum, was man darf und was man nicht darf. Und so eine freche Sprache zu führen und so respektlos zum Beispiel zu sein oder spucken oder Alkohol trinken oder irgendwelche Sachen, dann sage ich immer, das ist übrigens auch Haram, brauchst mir gar nicht kommen, weil bei denen ist ja nur Schweinefleisch Haram.
Damit punkten sie dann wahrscheinlich auch ganz gut. Ja.
Ich glaube, ich punkte mit meiner Ehrlichkeit und mit meiner Direktheit, weil das viele Erwachsene sind ja auch ein bisschen zugeknöpft und nicht so direkt. Und ich glaube, damit punkte ich eher.
Denken Sie denn, dass eine Leidensgeschichte wie Ihre eigene als Kind über so viele Jahre heute überhaupt noch genauso möglich wäre oder würde da besser aufgepasst, gibt es da andere Stellen und heute würde schneller und beherzter eingegriffen?
Nein, es gibt es immer noch. Es gibt es mit Sicherheit noch. Also ich habe eine ganze Weile Erziehungsbeistand gemacht und habe da auch sehr üble Sachen gesehen. Also bei uns im Bayerischen Wald, wo man sagt, da ist die Welt noch in Ordnung, vergiss es. Also nee, also wie gesagt, die Kinder sind nicht immer unbedingt die Systemsprenger, aber dieses System Familie funktioniert manchmal auch hier absolut gar nicht.
Und wie müssten Einrichtungen wie Ihre anders ausgestattet werden, um da mehr machen zu können?
Nee, es geht nicht um Einrichtungen. Das Problem ist, ganz ehrlich gesagt, dass viel mehr Erwachsene genauer hinschauen müssten und auch den Mund aufmachen müssten. Also wenn ein Kind so auffällig ist, passiert nicht immer gleich was. Das dauert manchmal ganz schön lange. Und das Problem, was wir ja haben, ist, dass das Recht am Kind ist ja geschützt. Ist ja auch erstmal richtig, dass nicht jeder kommen kann und sagen kann, hier funktioniert es nicht, ich nehme das Kind weg. Wenn man Kinder fragt, die sagen, nicht gleich, ich will viel lieber ins Heim oder so, ich halte es zu Hause nicht mehr aus. Weil wenn die so weit sind, dann passiert ja auch was. Aber manchmal wäre es tatsächlich besser, man würde Kinder woanders unterbringen, gut unterbringen und denen Hilfestellung geben, als die in der Familie zu lassen.
Mhm. Ja, Ihre Erfahrung. Ich meine, sind Sie aus diesem Erziehungsbeistand oder wie hieß das, was Sie gerade gesagt haben?
Ja.
Sind Sie da raus inzwischen oder machen Sie
das? Ja, ich habe das so lange gemacht, bis ich bei den unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen angefangen habe, weil ich ja dann fest angestellt war. Und so macht man das fürs Jugendamt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, da haben mir viele Sachen nicht gefallen, die ich da gesehen habe.
In den Familien oder von der Verwaltung? Oder?
Sowohl als auch.
Und wenn ich jetzt weiterfrage, wird es dann wieder schwierig wahrscheinlich.
Fragen Sie, dann sehen Sie, ob Sie eine Antwort kriegen.
Machen wir es, probieren wir es doch andersrum.
Ja.
Wenn eine gute Fee käme,
ja,
um Ihnen drei Wünsche zu erfüllen, egal ob beruflich oder privat, welche wären das?
Mein erster Wunsch wäre, dass ich mit meiner Tochter besser zurechtkomme oder sie besser zurechtkommt mit mir. Also das ist eine familiäre Sache, das wäre mein erster Wunsch. Mein zweiter Wunsch wäre, dass die Menschen bereiter sind, andere Menschen zu akzeptieren und anzunehmen und Hilfestellung zu leisten, ohne gleich finanziell oder so, aber einfach zu helfen, dass unsere Gesellschaft besser wird. Und mein dritter Wunsch wäre, dass ich ein Lotto gewinne, damit ich nicht mehr arbeiten muss, sondern reisen kann.
Wir drücken die Daumen für alle drei Wünsche. Vielleicht klappt es ja auch tatsächlich mit Kanada das Jahr.
Das wäre schon mal ein Ding in die richtige Richtung, ja.
Ina Gruber, vielen herzlichen Dank für die Stunde.
Vielen lieben Dank.
Danke sehr. Und wenn Sie sich gerade hier ein bisschen auf Niederbayern eingegroovt haben, hätte ich noch einen anderen Podcast-Tipp. In der ARD Audiothek finden Sie nämlich auch die Hörspielserie Marei, das Geschäft mit der Liebe, das in Hiesing in Niederbayern spielt, wo Marei aus der großen Stadt zurückkommt und in die Fußstapfen ihrer Großmutter als Heiratsvermittlerin tritt. In der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.